Meine lieben Pilger von Vigratsbad, Seminar, das ist ein Wort, das aus dem Lateinischen kommt. Es ist die Bezeichnung für den Ort, an dem der Same sprießen und aufgehen kann. Es heißt Pflanzstätte. Im übertragenen Sinn ist ein Priesterseminar der Ort, an dem der Keim einer Berufung zum Priestertum sprießen, gedeihen und zum Erblühen kommen kann. Der geheime und auch berechtigte Wunsch vieler Pilger und auch Verantwortlicher von Vigratsbad ist es, dass auch hier in Vigratsbad einmal ein Priesterseminar entstehen soll. Wer weiß, was sich noch alles erfüllt. Aber ich darf Ihnen sagen, in gewisser Weise ist Vigratsbad bereits eine solche Pflanzstätte. Es gibt nämlich nicht nur ein Gebet um Priester- und Ordensnachwuchs hier in Vigratsbad, sondern noch einen viel unmittelbareren Bezug. Es gibt eine ganze Schar junger Menschen, die hier in Vigratsbad zum ersten Mal die Werte des katholischen Glaubens erspürt haben und die durch die Verbindung mit diesem Gnadenort in ihrer Berufung geformt werden. Wie es mein Bruder letzte Woche schon gesagt hat, dürfen auch wir beide uns zu dieser Schar zählen. Und wir kommen deswegen voll Freude und Dankbarkeit als neugeweihte Priester hierher. Unser Dank gilt an erster Stelle unserer lieben himmlischen Mutter, denn durch ihre Liebe, durch die Liebe ihres unbefleckten Herzens ist dieser Ort auch ein Gnadenort. Und der Trost, den wir die ganze Zeit der Vorbereitung auf das Priestertum hindurch hier erfahren durften, dieser Trost hat uns immer mehr angezogen. Und nachdem ich in Italien und anderen Ländern die verschiedensten Wallfahrtsorte kennengelernt habe, da bin ich zu der Überzeugung gekommen, dass hier in Vigratsbad wirklich das verwirklicht wird, was die Mutter Gottes in der ganzen Welt wünscht. Und wir haben uns hier unter den Pilgern immer daheim gefühlt. Deshalb an dieser Stelle einmal ein ganz herzliches Vergelt's Gott euch allen für die natürliche Frömmigkeit, für den Mut und die Treue, immer wieder hierher zu kommen. Ganz besonders aber für euer Gebet. Wir wissen nämlich, nach all den Schwierigkeiten, die wir hinter uns gebracht haben, dass wir das erreichte Ziel diesem Gebet verdanken. Gott möge es euch lohnen. Zu Beginn unserer Betrachtungen noch zwei Ansagen. Es liegen wieder Unterschriftenlisten auf. Die einen Listen betreffen einen Film, der in Amerika vorbereitet wird, über das Sexualleben Jesu Christi, ein gotteslästerlicher und verbrecherischer Film. Und wir möchten alle dazu beitragen und die Verantwortlichen an ihre Verantwortung erinnern. Vielleicht kann dieser Film verhindert werden. Er wurde schon einmal begonnen, die Arbeiten an diesem Film, und die Reaktion aus der Bevölkerung haben es geschafft, dass damals die Arbeit niedergelegt wurde. Und dann die andere Unterschriftenliste betrifft wieder die Abtreibung. Es hat geheißen, dass diesmal die Unterschriften direkt nach Karlsruhe geschickt werden und deshalb auch die Leute unterschreiben können, die bereits einmal an einer solchen Unterschriftenaktion beteiligt waren. Es geht dieses Mal nur darum, dass die Abtreibung von der Krankenkasse nicht mehr finanziert werden soll. Wir möchten nun unsere Gedanken richten auf das Fest des heutigen Tages. Wir feiern heute das Fest des heiligen Christophorus. Der heilige Christophorus lebte gegen Ende des 2. Jahrhunderts in Kleinasien und erlitt dort in der diokletianischen Verfolgung den Märtyrertod. Bekannt von ihm ist die Geschichte, dass er das heilige Jesuskind über einen Fluss tragen durfte. Solche Zeichen und Ereignisse gibt es auch bei anderen Heiligen. Zum Beispiel durfte auch der heilige Antonius von Padua das Jesuskind auf die Arme nehmen. Warum wirkt Gott solche Zeichen? Einmal möchte er dadurch die Liebe, die ihm bestimmte Menschen erweisen, beantworten und ihnen ein solches Geschenk machen. Aber auf der anderen Seite möchte Gott die Liebe solcher Menschen umso mehr entzünden. Der heilige Christophorus wurde zu einem großen Missionar, hat Tausende von Menschen bekehrt und deswegen auch hingerichtet. Wir Menschen brauchen immer wieder neue Anstöße, damit die Liebe zu Gott wach bleibt. Eine Mystikerin in der Nähe von München, Pfarrer Harrer, gibt ihre Schriften heraus in den Heftchen Gott spricht zur Seele, sehr lesenswerte Betrachtungen und Visionen. Diese Frau, sie ist bereits gestorben, hat einen sehr schönen Vergleich geprägt für die Gottesliebe. Sie sagt, die Liebe zu Gott ist wie ein Wasserstrom, der den Berg hinauffließt. Den Berg hinunter fließt das Wasser von alleine. Aber dass es den Berg hinauffließen kann, dazu ist notwendig, dass es in jedem Augenblick von innen heraus eine Kraft, Energie entwickelt und die Schwerkraft überwindet nach oben hin. Darin ist ausgedrückt der Gedanke, dass unsere Liebe immer lebendig bleiben muss und dazu sind immer wieder neue Anstöße notwendig. Wenn wir heute am Fest des heiligen Christophorus darüber nachdenken, dann überlegen wir uns vielleicht das Folgende: Wie schön wäre es, wenn wir auch einmal das Jesuskind auf unsere Arme nehmen könnten, dann würde sich unsere Liebe ganz neu entzünden. Aber vielleicht denken wir zu wenig daran, dass sich Jesus uns in einer viel tieferen Weise viel öfter schenkt in der heiligen Eucharistie und dass diese Anstöße, die wir von der heiligen Eucharistie her empfangen, viel entscheidender sind als so ein einzelnes Erlebnis. Platon, ein heidnischer Philosoph, der um 400 vor Christus gelebt hat, dieser heidnische Philosoph kam durch Nachdenken auf erstaunliche Dinge. Zum Beispiel ist von ihm das eine Wort bekannt über den gerechten Menschen. Er sagte einmal, wenn es einmal einen ganz gerechten Menschen gibt, dann würde dieser Mensch sofort ausgestoßen werden, verfolgt, gefoltert und dann wörtlich gegeißelt und schließlich am Holz aufgehängt werden. Fast wie eine Prophetie für Jesus Christus. Und an einer anderen Stelle steht das folgende Wort: Alle Opfer und jene Dinge, durch welche die Gottheit sich mit den Menschen vereinigt, dienen zur Erhaltung der Liebe. Man könnte aus christlichem Mund das Geheimnis der Eucharistie eigentlich nicht schöner beschreiben. Alle Dinge, durch welche die Gottheit sich mit den Menschen vereinigt, dienen zur Erhaltung der Liebe. Die eucharistische Andacht ist die Herzmitte des katholischen Glaubens. Und sie ist es, die als dauernde Quelle in uns die Liebe und die Hingebung an Gott hervorbringt. Wenn wir das zu verstehen beginnen, dann spüren wir, dass es gar nicht so sehr darauf ankommt, das Jesuskind auf den Armen zu tragen, sondern auf die Herzensvereinigung. Dass diese Herzensvereinigung mit Jesus unsere Liebe nur entzünden kann. Und nun zu einer Frage. Manchmal kann man hören, die Handkommunion könne man so verstehen. Es sei etwas Schönes, einen Thron für Jesus Christus zu bereiten, Jesus sich auf die Hand legen lassen und das Jesuskind zu tragen. Aber wenn man genauer die Frage nach der Handkommunion betrachtet und einmal gerade mit dem Maßstab der Liebe misst, dann kann diese Aussage nicht standhalten. Und sie scheint etwas Romantisierendes und nur Oberflächliches zu sein. Wir möchten zu dieser Frage einmal drei Gesichtspunkte betrachten. Sie können auch uns helfen, die heilige Eucharistie mit mehr Ehrfurcht zu empfangen. Ein erster Gedanke. Wenn jemand einem anderen Menschen zum Beispiel eine Rose schenkt, dann wird dieser Mensch die Rose sicher liebevoll und vielleicht auch ehrfürchtig behandeln. Aber er wird sich nicht scheuen, diese Rose in die Hand zu nehmen, denn sie ist ja nur ein Mittel für etwas viel Größeres, das im Menschen selber steckt und das darin ausgedrückt wird. Wir Menschen nehmen diese Rose in unseren Dienst, um dadurch die Liebe weiterzugeben. Die heilige Hostie ist auch ein Zeichen der Liebe, ein Zeichen der Liebe Gottes. Aber bei Gott, bei der heiligen Hostie, sind die Verhältnisse genau umgekehrt. Die heilige Hostie ist mehr als nur ein Zeichen, sie ist Gott selbst. Und wenn wir Gott begegnen, die heilige Hostie empfangen, dann nehmen wir sie nicht nur als Zeichen der Liebe in den Dienst des Verhältnisses zwischen uns und Gott, sondern dann stellen wir uns selbst in den Dienst dieses Zeichens, dieser Hostie, und dienen Jesus Christus. Wenn jemand die Mundkommunion ablehnt und dafür nichts übrig hat, dann ist es genau der Punkt, dass dieses Verhältnis verdreht ist und dass eigentlich der Glaube an die Gottheit Jesu im Allerheiligsten Sakrament fehlt. Wir können sagen, dass umgekehrt durch die Handkommunion ausgedrückt ist, dass wir etwas in Dienst nehmen für etwas, das höher steht als dieses Zeichen. Und wenn wir die Mundkommunion empfangen, dass wir dadurch zum Ausdruck bringen, dass wir auf unser Handeln, auf unser Nehmen verzichten und uns in Dienst stellen. Das ist der erste Gedanke. Ein zweiter Gedanke. Was in der Heiligen Messe geschieht, das geschieht nicht automatisch. Es ist nicht irgendein sakramentales Gesetz, das Gott in die Welt eingegeben hat, das Jesus in der Welt verankert hat, sondern es ist jedes Mal ein neues Liebeshandeln Jesu Christi. Der Liebesakt Jesu Christi in der Eucharistie geht vom auferstandenen Herrn im Himmel aus. Sicher, Jesus Christus hat vor 2000 Jahren das entscheidende Opfer am Kreuz dargebracht. Und in der heiligen Wandlung wird dieses Opfer gegenwärtig. Aber es ist ein aktuelles Liebeshandeln Jesu Christi in diesem Augenblick. Das ist ja auch das Geheimnis, dass im Himmel zwei Herzen für uns Menschen schlagen. Das göttliche Herz des auferstandenen Herrn und ebenfalls leibhaftig schlägt das Herz unserer Gottesmutter, die vom Herrn mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen worden ist. Und in der heiligen Eucharistie schlägt das göttliche Herz des auferstandenen Herrn. Und dass Jesus in der Hostie gegenwärtig bleibt, Das ist nicht etwas, was automatisch funktioniert, sondern ist ein Liebesakt Jesu in jedem Augenblick. Und wie wir nun einen Liebesakt von einem anderen Menschen, zum Beispiel einen Kuss, nicht auf die Hand verlangen können und dann zu uns nehmen, sondern nur an uns geschehen lassen können, so auch die eucharistische Liebe unseres Herrn. Accipite, das lateinische Wort, das man immer mit nehmet übersetzt, das heißt eigentlich empfanget. Und empfanget, das drückt aus, dass man auf die eigene Tätigkeit verzichtet. Genau das kann man in der Form des Kommunionempfangs auch ausdrücken, dass man nicht mehr über die heilige Gestalt selbst verfügen will, sondern gerade alle Verfügungsgewalt aufgibt und zum Ausdruck bringt, dass man die Liebe Jesu Christi, der im Kommunionempfang einem begegnet, dass man diesen Liebesakt an einem geschehen lässt. Und ein dritter Gedanke: Durch die Sünde ist die Welt von Gott entfernt worden. Sie hat sich selbst von Gott durch die Sünde entfernt. Und Gott möchte die Welt wieder zu sich zurückholen. Und was hat er dazu getan? Er hat seinen Sohn in die Welt gesandt. Dadurch ist in der Welt ein Segensraum entstanden, an einem Punkt, dort, wo Jesus Christus erschienen ist. Und in diesem Segensraum, dort ist die Verbindung zwischen Welt und Gott wiederhergestellt worden. Und die Erlösung nimmt nun den Weg, dass möglichst alle Menschen in diesen Segensraum hineingebunden werden. Der Segensraum geht weiter im geweihten Priester. Und durch die Sakramente wird den Gläubigen die Brücke geschlagen, um in den Segensraum hineinzutreten. Es ist nun ein entscheidender Gedanke, dass wir bei der heiligen Eucharistie darauf bedacht sind, dass sie in uns auch Frucht bringt. Und wenn der Empfang der heiligen Kommunion begleitet wird vom Segen der Kirche, dann kann die heilige Kommunion auch mehr Frucht bringen. Bei der Mundkommunion begleitet der Priester den Kommunionempfang bis zum Mund. Und das bedeutet, bis zu dem Moment, wo die Verinnerlichung des Leibes Christi beginnt. Bei der Handkommunion wird der Leib Christi dem Gläubigen so gereicht, dass es eigentlich seine Privatsache wird, dass der eigentliche Empfang der heiligen Hostie in der Verfügung des Einzelnen liegt, ausgegliedert aus dem Segensraum der Kirche. Das ist ein sehr schwerwiegender Gedanke. In Notzeiten hat man immer sich überlegt, das Gut der heiligen Eucharistie ist höher als der Segen, der den Empfang der Kommunion begleitet. Und deswegen hat man auch, wenn zum Beispiel Verfolgungszeit war, die heilige Eucharistie mit auf den Weg gegeben, dass die Gläubigen selber die Kommunion verteilt haben, wenn es nicht möglich war, dass Priester die heilige Kommunion verteilt haben. Aber wenn es möglich ist, dann dürfen wir auf diesen Segen nicht verzichten, und ein Verzicht wäre ein großer Verlust. Wenn wir uns diese Gedanken vor Augen halten, nämlich, dass wir in der heiligen Kommunion nicht etwas in Dienst nehmen, uns eines Mittels bedienen, um das Zeichen der Liebe auszudrücken, sondern dass wir uns in den Dienst des Herrn stellen, der uns jetzt begegnet. Dann der zweite Gedanke, dass über die Liebe, die uns jemand schenkt, dass wir darüber nicht verfügen können, weil sonst ist es kein Liebesakt mehr, sondern dass man die Liebe an sich geschehen lassen muss. Und der dritte Gedanke, dass dieses Geschehen fruchtbarer werden kann im Segensraum der Kirche. Wenn wir uns das vor Augen halten, dann ist das Sprechen von der Mündigkeit des Christen in diesem Zusammenhang, wie wir es oft hören, eigentlich genau eine Herausforderung für uns dazu, dass wir sagen, die Mündigkeit drückt aus, dass der Christ selber alles sein will, dass der Christ selbstverantwortlich handeln will und dass gerade diese Haltung beim Empfang der Heiligen Kommunion gar keinen Platz hat, sondern dass es darum geht, wie Kinder zu sein, wie Kinder den Herrn aufzunehmen, ohne selbst zu handeln. Und wie wir wissen, wird in Wigratsbad an diesem Ort die Form des Kommunionempfangs nicht einfach auf die Seite geschoben und als Äußerlichkeit betrachtet. Und es ist sehr segensreich, dass man darauf schaut, dass diese äußere Form auch mit dem inneren Geschehen übereinstimmt. Man muss nämlich sagen, dass die äußere Form in diesem Zusammenhang nicht nur ein Zeichen der Ehrfurcht ist und auch nicht nur Vorsicht vor den Partikeln, die bei der Heiligen Kommunion verloren gehen können. Diese beiden Dinge sicher an erster Stelle. Aber wir müssen uns auch vor Augen halten, dass in diesem Fall die äußere Form, die Haltung, auch den Wert des ganzen Geschehens mitbestimmt und formt. Es entscheidet mit, ob unser geistliches Leben im Wachstum begriffen ist oder ob es zum Stillstand gekommen ist. Im geistlichen Leben kommt es ja genau darauf an, ob wir uns bewusst sind, dass wir dem Willen eines Höheren dienen und dass wir in einer ehrfürchtigen Erwartungshaltung an diesen Höheren herantreten. Für uns Priester sieht es in der Praxis folgendermaßen aus. Rom, das heißt der Heilige Vater und die Sakramentenkongregation, sie haben den Bischofskonferenzen die Verantwortung übertragen, über die Form des Kommunionempfangs zu entscheiden. Sie haben die Verantwortung in der Weise übertragen, dass sie selbst eigentlich die Mundkommunion befürworten, wie Kardinal Meyer selber ausgesagt hat, und deshalb die Verantwortung ganz auf Seiten der Bischöfe liegt und durch die Bestätigung des Rechts zu entscheiden, keine Verantwortung den Bischöfen abgenommen haben. Die Bischöfe ihrerseits haben die Verantwortung eigentlich den Gläubigen übertragen, dadurch, dass sie es der Gewissensfreiheit jedes Einzelnen anheimstellen, in welcher Form er die Kommunion empfängt. Und wir Priester, wir stehen eigentlich dazwischen. Uns bleibt nur die eine Möglichkeit offen, dass wir an die Freiheit der Gläubigen appellieren und versuchen, sie für die Form der Mundkommunion zu gewinnen. Und hier haben auch Sie eine ganz wichtige Aufgabe und können uns bei dieser Aufgabe helfen, dass Sie zunächst einmal in Ihren Pfarrgemeinden am Pfarreileben selber teilnehmen. Dadurch können Sie zunächst ein Vorbild sein in der Pfarrei, in der Sie leben. Aber dadurch, dass Sie in der Pfarrei mitleben, haben Sie auch die Möglichkeit, Leute darauf anzusprechen. Wir müssen das immer mit viel Geduld und dem Wissen darüber tun, dass die Form des Kommunionempfangs keine Sünde ist. Aber wir wissen, dass es darum um einen großen Segen und um die Liebe zu Gott geht. Und deswegen fordert es unseren ganzen Einsatz. Es ist für viele, auch für junge Menschen, eine Schwierigkeit, gerade was die Priesterausbildung betrifft, mit dem Weg zurechtzukommen, wenn sie hier mit der Frage der Handkommunion zum ersten Mal konfrontiert werden. Und ich möchte eigentlich jetzt an dieser Stelle die jungen Menschen ermuntern, in unserer Kirche mitzuwirken, sich nicht zu scheuen, die Schwierigkeiten und die Kraft nicht zu scheuen, mitzuhelfen, den kranken Leib Christi, die Kirche, zu gesund zu machen und auch hier ihr Zeugnis abzugeben. Viele sagen immer, wir müssen warten, bis die Zeiten anders werden. Oder wir müssen warten, bis ein Krieg kommt oder ein Strafgericht. Und dann kann ich erst für die Kirche wirken und arbeiten. Meine lieben Gläubigen, so dürfen wir nie denken. Wenn solche Ereignisse kommen, dann bekommen sie erst dadurch ihren Sinn, dass inmitten des Kampfes Leute stehen, die Gott als Werkzeuge gebrauchen kann. Und mit Hilfe dieser Werkzeuge kann Gott wirken und den Sieg des unbefleckten Herzens Mariens herbeiführen. Scheuen wir uns nicht, lassen wir uns von Gott als Werkzeuge gebrauchen, damit man nicht uns den Vorwurf machen kann. Wir ziehen uns zurück auf eine Insel, wo es uns gut gefällt, aber draußen in der Pfarrei, in der Seelsorge, dort wirken wir nicht mit. Wir haben eine große Aufgabe und ich möchte Sie alle ermuntern, dass wir miteinander helfen, an der Erneuerung der Kirche uns zu beteiligen. Amen.